Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leli, warum es um Lebensliebe und nicht ums Essen geht. Wir, das sind Nina und Maria. Nina, du hast das Leli Tageszentrum 2021 gegründet. Du bist Juristin, Psychotherapeutin sowie Neurodeeskalationstrainerin. Hallo Nina, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und ich, Maria, ich bin Moderatorin, ich habe lange Zeit im Journalismus gearbeitet und beschäftige mich am liebsten mit Themen, die uns Menschen nahe gehen, im Großen und auch im Kleinen. Und unser Thema hier, das sind schon recht große Herausforderungen, nämlich der Umgang mit Essstörungen. Gehostet wird dieser Podcast vom Leli Tageszentrum, das von der Organisation Lebensgroß in Graz betrieben wird. Und diese Folge dürfen wir dank Lebensgroß aufnehmen. Wir freuen uns besonders, dass wir heute einen Gast bei uns haben und das ist Cornelia Fichtel. Cornelia ist klinische und Gesundheitspsychologin in Wien, arbeitet in eigener Praxis, hält Vorträge zu den Themen Essverhalten und Körperbild und ist darüber hinaus Gründerin des Food Feeling Programs. Sie ist Autorin zweier Bücher sowie Host des Food Feeling Podcasts und sie hat schon vielen Frauen dabei geholfen, das Thema des emotionalen Essens hinter sich zu lassen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Cornelia, wir freuen uns sehr, dass du hier bist und dass wir heute mit dir sprechen dürfen. Möchtest du dich unseren Hörerinnen kurz vorstellen?
Geht das noch nach der Einleitung?
Ja, sicher, da gibt es sicher mehr zu sagen.
Alles schon recherchiert.
Ich finde, also erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich hier ergänzen kann. Also es war eigentlich alles schon sehr gut zusammengefasst, ja.
Ja, schön, dann frage ich gleich meine Frage, oder? Die mich immer so interessiert, nämlich warum eigentlich das Thema Essen und vor allem emotionales Essen? Was hat bei dem Thema so dein Interesse geweckt? Wie bist du auf das Thema gekommen? Und vor allem auch, wenn es so ist, was berührt dein Herz bei dem Thema?
Puh, meine Geschichte geht sehr lange zurück. Ich war in einer HBLA. Also meine Schulausbildung, das war eine höhere 5-jährige Ausbildung und da waren schon immer die Themen Ernährung, Kochen, Psychologie und Bewegung gepaart. Das heißt, ja, ich bin so ausgebildet worden von Beginn an und für mich hat sich immer nur die Frage gestellt, mache ich dann mit Ernährung weiter oder Psychologie? Und schlussendlich bin ich dann in der Psychologie gelandet und war dann in einer Klinik für psychosomatische Erkrankungen und habe dort mit Patienten mit Essstörungen gearbeitet. Unter anderem und später war ich dann in einem Projekt, in einem Team, wo es auch um Lebensstilmodifikation ging. Und mir ist eine Sache immer wieder aufgefallen, die Menschen, die in die Klinik kamen oder die in diese Programme kamen, waren öfters da. Es gab 1, 2, 3, 4, 5 Anläufe, um das Essverhalten zu verändern oder um gesund zu werden, unter Anführungszeichen. Und ich habe mir an irgendeinem Punkt gedacht, dass es da mehr geben muss im Sinne von Prävention. Und mir ist einfach ganz stark klar geworden, weil ich ja ganz viel in Präventionsprojekten gearbeitet habe auch. Es geht sehr wenig um Psychologie, es geht sehr wenig darum, warum sich Menschen so stark mit Essen beschäftigen. Und es ging immer nur um, was darf ich essen, wie viel darf ich essen, wie nehme ich ab. Und das war ein Punkt, der mich wirklich, wirklich sehr berührt hat und der mich heute noch berührt, weil ich tatsächlich sehr häufig den Eindruck habe, dass der Körper, das Gewicht, das Essen von ganz, ganz vielen Frauen das Top Nummer 1 Thema ist, über das sich unterhalten wird. Am Mittagstisch mit Freundinnen oder sonst irgendwo. Ich faste heute, weil am Abend gehen wir Pizza essen und jetzt habe ich mich überessen, jetzt darf ich den ganzen Tag nichts essen. Und ich habe mir gedacht, das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Und ich kannte zu dem Zeitpunkt einfach nichts, kein Konzept, keine Person, die sich präventiv einfach damit beschäftigt. Also habe ich gemacht. So bin ich dazu gekommen.
Sehr cool.
Das ist eine sehr coole Story dahinter. Jetzt würde mich gleich interessieren, was bedeutet denn eigentlich, wenn wir über das Thema emotionales Essen sprechen, zu Beginn gleich einmal, was bedeutet emotionales Essen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt verschiedene Definitionen. Ich würde jetzt sagen, Essen ist immer emotional, weil wir angenehme Emotionen brauchen, um überhaupt zu essen. Und dementsprechend führt die Abwesenheit von Emotionen ja dazu, dass wir nicht essen. Wenn wir Menschen hernehmen, die keine Lust empfinden, keinen Genuss empfinden beim Essen, die wollen auch nicht essen, weil für die hat das keine Relevanz. Das heißt, Essen ist immer etwas Emotionales. Aber ich glaube, das, was die meisten meinen, wenn sie von emotionalem Essen sprechen, ist so, ich esse, obwohl ich keinen Hunger habe. Oder ich esse, um mich mit Essen zu belohnen, zu trösten, zu entspannen. Und ich glaube, mit dem können, glaube ich, die meisten etwas anfangen. Ja, und ich glaube, da ist ganz wichtig, nicht nur darüber zu sprechen, was ist emotionales Essen an sich, weil das beschäftigt einige. Die zweite Frage wäre dann, wie entsteht das? Wie entwickelt sich das? Und da ist einfach ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, die ständige Diätkarriere, die viele Frauen machen, diese ständige Kalorienzählen und ja, nicht zu viel essen und dementsprechend, ja, führt oft diese Restriktion, dieses Aufpassen dann einfach auch zum Überessen auf der anderen Seite.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass das so oft Thema ist, gerade bei Frauen. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, ist natürlich eine schwierige Frage, aber wo ist jetzt so quasi die Grenze hin zu einer krankhaften Ausprägung oder zu einer ungesunden Ausprägung?
Ich finde, das ist ein relativ schwieriges Thema, weil wir haben ja die Diagnosekriterien grundsätzlich, ab denen wir eine Essstörung diagnostizieren. Und es ist jetzt ein blöder Vergleich, aber irgendwie passt das ganz gut, weil wir in unserer Gesellschaft eine ähnliche Systemik haben wie beim Alkohol. Also du wirst ständig animiert, Alkohol zu trinken. Wenn du keinen trinkst, wirst du komisch angeschaut. Das bessert sich Gott sei Dank schon. Aber es ist so dieses, jetzt komm, jetzt trink doch mal, jetzt sei doch nicht so, so was, du trinkst keinen Alkohol. Also es ist so ein ganz komisches Thema. Und in dem Moment, wo eine Person dann nicht mehr kann ohne Alkohol, ist es auf einmal so, oh Gott, ja, was ist mit dir los? Und bei Essstörungen ist es genau das Gleiche. Wir machen Diät, wir feuern uns an, wenn wir abnehmen. Wir finden es ganz schlimm, wenn jemand zunimmt. Wir gratulieren, wenn jemand Gewicht verliert. Wir sehen es in allen Medien, in allen Filmen. Frauen werden sehr stark reduziert. Und da ist schon mal so die Grundfrage, also deine Frage jetzt, was ist die Abgrenzung zur Essstörung? Für mich wäre grundsätzlich so die Herangehensweise in der Gesellschaft zum Thema Körper, zum Thema Essen. Und da sehen wir zum Beispiel im Frauengesundheitsbericht, dass ja über 70% der Frauen sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen oder ihren Körper furchtbar finden oder zu dick oder zu sonst was. Und was machen Frauen und auch Männer natürlich, wenn das so ist? Gut, Männer gehen trainieren, Frauen versuchen Kalorien zu zählen, weniger zu essen. Und für mich ist dieser Punkt, wenn ich mich mit Essen den ganzen Tag beschäftige, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich einen Käse esse oder Lebensmittel esse, wenn ich mich nach Uhrzeiten richte, aber nicht nach dem, wann mein Körper Hunger hat, wenn ein Schokoriegel essen ein Drama ist, weil ich mir dann solche Vorwürfe mache, dann bedeutet das für mich, das ist nicht normal, das ist nicht gesund. Auch wenn ich jetzt noch nicht die Diagnosekriterien für eine Essstörung erfülle. Und ja, ich finde, das ist ein ganz essentieller Punkt. Also da, wo der Leidensdruck beginnt, wo das Thema einfach Raum einnimmt, ist für mich eigentlich schon Warnstufe dunkelrot. Ja.
Ja. Und ich habe mir das am Anfang schon gedacht, wo du gesagt hast, du hast dir überlegt, gehe ich mit Ernährung, also mache ich dann was mit Ernährung oder Psychologie. Und für mich zumindest war es so, ich habe ja damals aus meinem Psychotherapiepraktikum heraus das Lele gegründet sozusagen und mich dort mit dem Thema Essstörungen angefangen zu beschäftigen. Wo es am Anfang ja echt immer so wirkt, es wird ganz viel um die Ernährung und ums Essen und ums regelmäßige Essen gehen und so. Und ich weiß noch, ich bin dann immer dort gesessen und habe mir gedacht, aber es geht den Frauen nicht ums Essen. Es geht so um so ganz andere Themen. Deswegen ist allein die Frage Ernährung oder Psychologie für mich schon irgendwie so ins Leere führend, oder? Wie siehst du das? So, es geht eigentlich nicht ohne einander sozusagen.
Ja, absolut. Also ich glaube, ich meine, damals so viel dazwischen kann man jetzt nicht studieren oder so. Deshalb musste ich mich für eine Richtung entscheiden. Daher kam so die Frage, mache ich das oder das?
Verstehe sie auch voll. Es sind ja auch zwei unterschiedliche Ausbildungsrichtungen in unserem System noch.
Ja, also ich meine, es sind ja auch also so von der Grundausrichtung, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe in meiner Ausbildung nichts über Essverhalten gelernt. 0,0. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist, was ist eine Essstörung? Wie diagnostiziert man die? Wie entsteht das? Und dann, wie kann man Menschen dazu motivieren, dass sie abnehmen? Und die Symptome von den Essstörungen auf der einen Seite waren die Therapietipps für dickere Menschen auf der anderen Seite. Und ich habe mir gedacht, Leute, das ist absurd. Und es gab sonst nichts. Es gab keine Vorlesung. Gut, es gibt zwei Bücher. Das eine ist sehr theorielastig und liefert wenig Impulse für die Praxis. Das andere war sehr sozialkritisch. Beide total super, aber nicht in der Forschung, auch in der Klinik. Ich habe keine einzige Ernährungsberaterin, Psychotherapeutin, Psychologin oder sonst wen getroffen in der Klinik, die mit dem Essverhalten zum Beispiel gearbeitet hat. Da waren die einen, die über Ernährungspläne gesprochen haben und gekocht haben mit den Patienten, und die anderen haben über, ja, da gab es halt Kunsttherapie und Gestalttherapie, und wir reden über Erfahrungen aus der Kindheit und so weiter. Diese zwei Pole, aber die Verbindung dessen, ja, und wie kann ich jetzt zum Beispiel ernährungspsychologisch auch arbeiten, das gab es nicht, das habe ich nicht gesehen. Das schockiert mich noch heute, muss ich sagen, weil das Thema so präsent ist und so groß ist.
Ja, und wie du sagst, eben nicht nur für die Menschen, die schon eine diagnostizierte Essstörung haben, sondern auch für so viele andere Frauen und auch Männer, oder? Oder würdest du das Thema noch nur ausschließlich, kann man eh nie sagen, aber schon eher frauenlastig sehen sozusagen?
Ich würde sagen, mentale Gesundheit ist generell frauenlastig. Ich glaube, dass die Dunkelziffer bei Männern riesengroß ist. Ich glaube auch, dass das Thema immer mehr kommt. Man sieht ja auch, dass Männer und Frauen gehen ja ganz anders damit um. Die Männer sind ja mehr auf Fitness, Muskeln aufbauen, und Frauen sind mehr auf möglichst dünn sein. Und also ich glaube, da gibt's auch im Fitnessbereich eine ganz riesengroße Dunkelziffer.
Wie siehst du die Entwicklung in den letzten Jahren? Weil ich meine, jetzt, also was mich so schockiert, sind diese Medienberichte. Ich verfolge das ehrlich gesagt wenig, aber wenn ich es dann wieder sehe, fällt mir so auf mit Abnehmspritzen und Co. Also das ist in der öffentlichen Wahrnehmung das Frauenbild meines Erachtens oder meiner Wahrnehmung nach jetzt wieder sehr dünn geworden ist.
Absolut. Also es ist, ja, was soll man sagen? Also auf einen Trend folgt immer ein Gegentrend. Das sehen wir die ganze Zeit. Kurz vor Corona haben wir diese große Bewegung sehr stark gespürt. Body Positivity, Body Neutrality, richtig, richtig groß geworden. Und am Höhepunkt kommt dann der Gegentrend und wir gehen wieder zurück zu Heroin-Schick. Und ja, also ich glaube, die Abnehmspritze an sich bringt natürlich eine ganz andere Dimension rein, weil sie anders, also wir hatten ja schon immer irgendwelche Pillen oder so gegen Gewicht und fürs Abnehmen. Und mit dem Medikament hat es halt jetzt ein ganz anderes Level erreicht, ein medizinisches Level. Ich glaube, wir können noch gar nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, dass es für manche Patienten und Personen sehr hilfreich sein kann. Gleichzeitig dürfen wir es nicht als Standardmittel hernehmen für, ich möchte jetzt so ein bisschen abnehmen, und das passiert aber leider. Und was sich noch immer nicht verändert hat, ist der ganze Umgang mit Gewicht. Also ich bin jetzt sehr viel weniger in der Praxis, muss ich sagen, als vorher. Und ich habe ganz oft Menschen zugewiesen bekommen, die eine bariatrische Operation wollten. Und da stand halt dann drinnen, dass die Leute 5 Einheiten mit einer Psychologin brauchen, damit sie ihre Themen in den Griff bekommen. Und daran hat sich nichts geändert. Es ist genau das Gleiche jetzt. Jetzt gibt es eine Spritze, die macht viele, viele Probleme, viele Symptome weg. Und damit brauche ich dann oft nicht einmal mehr die Psychologin. Das finde ich halt ganz schlimm. Ja, und ich denke gerade an eine Patientin von mir, gell, Klientin, die ständig an Essen gedacht hat und die halt diese ständige Essgedanken hat, die so in Richtung Binge-Eating geht. Und sie hat die Abnehmspritze dann genommen und die Essgedanken sind weg. Das Leben ist super. Plötzlich ist eine Freiheit da und ein neues Lebensgefühl. Und jetzt kommt es zum Beispiel zu dem Punkt, wo ein Kinderwunsch da ist und sie traut sich die Spritze nicht absetzen, weil dann die Essgedanken wieder zurückkommen. Und da merkt man, was das für Dimensionen annimmt schlussendlich. Und das finde ich schon ganz, ganz krass, ja, dass ich dann auf den Kinderwunsch, ja, dass ich drüber nachdenke, ob ich den fallen lasse, weil es eine Spritze gibt, die mein Körpergewicht verändert. Also
da merkt man dann auch, wie groß die Not dahinter eigentlich ist. Ach, gell?
Wahnsinn.
Also, und
Wahnsinn.
Wie schnell es dann, wenn man nicht das zugrunde liegende Thema adressiert und mit ans Licht holt, sage ich einmal so, wie schnell es zur Symptomverschiebung eigentlich kommt. Das erleben wir auch so oft, wenn dann zum Beispiel Menschen mit Magersucht oder so zu uns kommen und dann sind teilweise behandelnde Personen total stolz, jetzt isst sie regelmäßig und sie hat schon so viel zugenommen und das hat sie gemacht und so, aber jetzt verletzt sie sich halt selbst. Ja, okay, cool, dass sie isst und dass sie zunimmt, das ist schon lebenserhaltend auch, aber wenn wir dann vergessen, was dahinter steht, dann läuft es irgendwie auch dort ins Leere. Und das wäre so meine Frage an dich, auch was aus deiner Erfahrung und aus deiner Arbeit heraus, gibt es überhaupt so Themen, die immer hinter sowas stehen, weißt du, was ich meine? Oder ist es wirklich bei jedem total unterschiedlich oder kannst du da schon so Muster erkennen?
Jetzt kommt es drauf an, ich würde sagen, es ist immer das Gleiche. Also ich habe noch nie was anderes erlebt, es ist immer das Gleiche. Jetzt kommt es drauf an, wie wir das labeln, aber nennt es Selbstwert. Ja, also ich glaube, das ist so ein Überbegriff, der ganz groß ist und sehr häufig, also wenn wir jetzt über emotionales Essen oder so Essverhalten reden, dann würde ich sagen, es geht schlussendlich immer darum, wenn wir jetzt auf Bedürfnisebene reden, dass es ganz viele Erfahrungen gab in der Kindheit, wo Bedürfnisse oder auch später, wo Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind. Diese Bedürfnisse nach Wertschätzung, nach Anerkennung, also dieses Richtigsein, nach Sicherheit. Und das ist dann schlussendlich, finde ich, der gemeinsame Nenner, wo Menschen dann ständig über eigene Grenzen gehen, immer zu dieses People-Pleasing zum Beispiel, immer Ja sagen, weil damit sie gemocht werden und das andere ihnen dort das Gefühl auch geben, richtig zu sein. Und dann gehe ich über meine Grenzen ständig und irgendwann esse ich, weil Essen halt einfach hilft, mit der Anspannung umzugehen, mit der Traurigkeit umzugehen. Dasselbe dann bei fehlender Abgrenzung. Ich traue mich nicht, Nein sagen zu Menschen, weil was ist, wenn mich die nicht mehr lieb haben? Also es dreht sich eigentlich immer wieder um dieses Thema, ich will richtig sein und ich will das Feedback bekommen von außen, dass ich richtig bin, so wie ich bin.
Ja, dazu gehören. Und das große Thema, das glaube ich bei uns auch in der Gesellschaft ja noch nicht sehr groß ist, habe ich das Gefühl, aber so im Schatten schon ganz groß brodelt, was ja auch dahinter steht, ist die Scham, oder? Und der Umgang mit Scham und mit dem, ich will doch nur dazugehören und wie kann ich mich anpassen, damit das funktionieren kann?
Ja, ich finde, Scham ist etwas sehr Spannendes, weil Scham ist ja keine natürliche Emotion. Also das ist ja meines Wissens nichts, was wir mitbekommen im Paket, sondern was wir ja sozial antrainiert bekommen. Und so diese Scham, dass meine Brüste nicht so ausschauen wie auf dem Plakat oder dass mein Bauch nicht so komplett flach ist oder dass meine Haut nicht, dass da vielleicht Zellulite oder Dellen sind oder meine Nase ist dieses oder jenes oder was könnten andere über mich denken, sagen, wie könnten die über mich urteilen, das finde ich schon ganz krass. Also das ist so arg. Und auf der einen Seite ist es wahrscheinlich natürlich, aber auf der anderen Seite, man muss sich ja nur Filme zum Beispiel anschauen, was da passiert und was wir lernen. Und es gibt ja diesen Begriff der internalisierten Stigmatisierung zum Beispiel, wo, wenn ich ständig sehe, dass sich über dicke Menschen lustig gemacht wird und dass die Dicke eh keinen kriegt oder die Dicke verwandelt sich in die nimmt ab und verwandelt sich in die Schönheit der Schule und auf einmal will der Quarterback mit ihr zusammen sein. Wenn ich so etwas sehe, ja, und die Barbies und die Puppen, wenn ich halt so etwas sehe die ganze Zeit und mich damit vergleiche, weil das ist das, was wir machen, ja, wenn wir die Identität auch entwickeln, so dieses, wie ist die Person, dann beginnen wir uns zu schämen, weil wir halt ganz anders ausschauen vielleicht als das, was man so sieht. Und das ist peinlich.
Ja, also es ist, wie wir jetzt eh schon festgestellt haben, einfach kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Thema. Jetzt ist nur die Frage, was kann Gesellschaft oder was muss in Wirklichkeit, was muss die Gesellschaft tun, damit sich dieses Thema zum Positiven entwickelt? Und auch, was sollen Eltern machen oder können sie machen in der Begleitung von Kindern, um da eben unterstützend zu sein?
Wow, ihr habt ja schon die Elisabeth Lechner zu Gast gehabt, oder?
Ja, klar.
Also ich glaube, da gibt es ganz viele Impulse, wie wir als Gesellschaft damit umzugehen haben oder umgehen sollten. Aber es beginnt schon mal damit, dass wir keine Körper kommentieren. Es beginnt damit, dass wir Gesundheit zum Beispiel und, Entschuldigung, ich muss kurz stoppen, weil ich rede in so vielen Kontexten. Ich gehe so ein bisschen weg von, es gibt ja ganz viele Ursachen, warum jetzt jemand ein ungesundes Essverhalten bis hin zu einer Essstörung entwickelt. Da gibt's ja A bis Z. Aber ich bewege mich halt in dem Kreis von Frauen, die halt eine Diät nach der anderen machen. Und viele empfinden sich als Dick, haben auch Gewichtsdiskriminierung erlebt. Deshalb gehe ich da jetzt sehr oft in diese Richtung. Ja, also dieses Gesundheit und Körpergewicht voneinander zu entkoppeln, diese Präsenz von verschiedenen Körpern. Und das beginnt, so wie du jetzt auch so ein bisschen angeteasert hast, im Kindesalter, also wenn ich Mütter habe, zum Beispiel, weil es sind halt leider meistens die Mütter, die vorm Spiegel stehen und sich auf die Waage stellen und über ihr Gewicht jammern und sagen, boah, jetzt muss ich dann fasten, dann lernt das Kind. Mhm. Dann sehen wir auch, dass der Erziehungsstil zum Beispiel der Kinder davon abhängt, welches Körpergewicht das Kind hat. Also wenn das Kind schlank ist, dann darf's. Aber wenn das Kind dick ist, dann wird es gezügelt an Süßigkeiten zum Beispiel oder limitiert. Oder wir lernen dem Kind, was gesunde Ernährung ist, obwohl es per Wissenschaft keine gesunde Ernährung, es gibt kein einziges Lebensmittel, das per se als gesund gilt oder ungesund gilt. Aber wir gehen mit diesen Begriffen rein und prägen da schon sehr viel. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und ich glaube, da braucht es grundsätzlich einen anderen Zugang zum Thema Körper, einen anderen Zugang zum Thema Gesundheit und Körper. Und ich glaube, dass der Körper so viel auch überbewertet wird in der Identität in unserer Gesellschaft. Das ist ein Luxusproblem, nehme ich jetzt mal an, von unserer Gesellschaft auch. Ich glaube, da dürfen wir wegkommen und da braucht es einfach auch vor allem Fachkräfte, finde ich, die da umdenken. Aber ich war auf einem Fachkongress von der Krankenkasse. Und dann kam so dieses Thema Body Positivity rein und dann waren da Fachkräfte, die halt, also Ernährungsberaterinnen, Psychologinnen, die einfach auch gefragt haben, ja, aber ist das Konzept Body Positivity, ist das nicht gefährlich? Trainieren wir ja den Leuten jetzt nicht an, dass die alle dick werden wollen? Und allein diese Frage zeigt mir, dass wir uns nicht damit beschäftigt haben, was hinter dem Konzept steht und was eigentlich der Grundgedanke davon ist. Weil in dieser Welt entscheidet sich keine einzige Person, dass sie freiwillig dick wird. Also das will nie jemand. Das ist auch nicht das Ziel, sondern es geht darum zu sagen, hey, fördern wir doch gesunde Verhaltensweisen von den Menschen. Fokussieren wir uns auf das. Und eine dieser gesunden Verhaltensweisen ist, das Gefühl zu haben, dass ich gut bin, auch wenn mein Bauch so oder so ist.
Ja, das ist total spannend, weil ich habe immer so die Assoziation, dass total viel Mut dazu gehört, dass man eigentlich sagt, es ist okay, wie ich bin, was eigentlich total crazy ist, wenn man sich überlegt. Mhm. Aber es gehört wirklich, also ich kenne ausschließlich mutige Frauen, die sagen, es ist okay, so wie ich bin.
Ja, ich glaube, da gehört schon ein stabiles Fundament dazu, glaube ich, um das zu sagen und nicht Angst zu haben, dass dann was passiert, ja.
Ja, ich glaube, in der Folge von der Elisabeth hat sie da vom Selbstwertpanzer gesprochen. Du hast vorher auch schon das Thema Selbstwert aufgemacht, was ja wirklich ein riesiges Thema ist. Und wenn man eben von klein auf irgendwie mitbekommt, ich bin okay, egal wie ich ausschaue und egal was ich jetzt gerade mache oder auch wenn mein Verhalten vielleicht manchmal nicht ganz so okay ist, bin ich trotzdem okay. Also das auch differenzieren zu lernen. Dann kann man auch sich leichter hinstellen und sagen, ich weiß, ich bin okay, weil man es ja irgendwie so mitbekommen hat. Aber ich glaube, das haben die wenigsten von uns. Und da habe ich vorher gerade so dran denken müssen, dass ja beim Thema Scham, finde ich, also so erlebe ich es zumindest in vielen Diskussionen oder auch in der Öffentlichkeit, das wird so schnell einmal behandelt, so, ah ja, da gibt es ja auch noch die Scham und dann wird halt das Kind vielleicht einmal gemobbt oder so. Also als wäre das sowas, ein Nebenschauplatz irgendwie. Und dass die Scham aber eigentlich, wenn man so evolutionär anschauen, dazu dient, dass wir bei einer Gruppe dabei sein können, dass wir nicht ausgeschlossen werden. Mhm. Und wenn wir aber ausgeschlossen werden, dass das damals ja noch, wo es noch Säbelzahntiger und alles Mögliche gegeben hat, den Tod bedeutet hat, kann man auch nachvollziehen, das habe ich schön gefunden in einem Vortrag einmal, da hat eine gesagt, Mobbing fühlt sich an wie eine Nahtoderfahrung für viele junge Menschen. Dass man sich auch diesen Auswirkungen irgendwie bewusst wird, was das eigentlich heißt, wenn man jemanden beschämt oder ausgrenzt oder wegen seinem Gewicht irgendwie stigmatisiert, egal in welche Richtung jetzt. Weil in Wahrheit, zu wem würde man sagen, du schaust wirklich jetzt genau norm schön aus. Man sagt ja immer eher, du bist zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß, zu irgendwas.
So. Ich glaube, zu den meisten Menschen, ja.
Ja, also, und weil du gesagt hast, und das finde ich so cool an deinem Programm, dass du ja auch die Berufsgruppen fortbildest. Und das sehe ich selber auch so als so einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Und da würde ich dich gern fragen, was ist für dich da das Wichtigste, was die verschiedenen Berufsgruppen zu dem Thema mitnehmen dürfen, lernen dürfen in den Fortbildungen?
Gemeinsam. Gemeinsam statt gegeneinander. Ich finde, das ist das Wichtigste. Also ich merke, es gibt in jeder Berufsgruppe schon so, ich glaube, das ist auch ein soziales Phänomen, könnte uns jetzt wahrscheinlich die Elisabeth Lechner sehr gut erklären. Aber wir haben immer so dieses, die Psychologen gegen die Psychotherapeuten, die Ernährungsberater gegen die Ernährungswissenschaftler, die Physiotherapeuten gegen die Sporttrainer. Also wir haben innerhalb gewissen Themen schon Ellbogentechnik, finde ich, und gegenseitiges Ding. Und dann haben wir noch zwischen den Berufsgruppen so dieses, was darf die, was darf ich? Und da schaue ich gar nicht hin, das ist ihr Thema. Und ich finde, wenn es um Gesundheit geht von Menschen, dann ist dieses Zusammenarbeiten total wichtig und dieser gegenseitige Support. Weil ganz ehrlich, wenn jemand bei einem Fitnesstrainer oder Trainerin andockt, weil ich jetzt was verändern will, dann wäre mir wichtig, dass die Person dann weiß, was sind die Motivationen von Menschen? Was hat das mit dem Körperbild zu tun, mit dem Selbstwert? Was hat das mit Essen zu tun? Weil die Person, die dockt halt nun mal jetzt da an. Und dann ist es mir wichtig, dass die Person ein Know-how hat und weiß, okay, im Training nehme ich das dann aber trotzdem mit, dieses Körperbild. Und nehme ich aber trotzdem diesen Gedanken mit zum gesunden Essverhalten. Und wenn die Person bei einer Ernährungsberaterin andockt, da müssen wir drüber reden, wenn die Person sagt, ich will jetzt so und so viel abnehmen oder was auch immer, dann will ich, dass die Ernährungsberaterin sagt, ah Moment, das hat ganz viel damit zu tun mit Emotionen, mit dem Körperbild, mit dem Selbstwert, reden wir doch da mal drüber. Und dasselbe gilt, finde ich, für jede Berufsgruppe. Wir müssen, glaube ich, so ein bisschen über unsere Grenzen, also über diese Berufsgrenzen, über diese künstlichen hinausgehen und die Menschen einfach genau dort abholen, wo sie andocken und da mehr interdisziplinärer und ganzheitlicher draufschauen. Und ja, das ist mir ganz wichtig. Und wir können, glaube ich, so viel voneinander lernen, verschiedene Berufsgruppen. Und es sind genug Menschen da draußen, mit denen man arbeiten kann. Ich glaube, das ist so mein Grundgedanke. Plus, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir das Essverhalten einfach differenziert betrachten und dass wir bestimmte Motivationen immer hinterfragen. Also nicht so dieses, ja, klasse, da will jetzt jemand 10 Kilo abnehmen, sondern okay, reden wir mal drüber, warum eigentlich und was ist dann anders und was verändert sich dann überhaupt und liegt es wirklich daran oder gibt es was ganz anderes? Plus ist mir auch wichtig, kommt jetzt immer mehr aus mir raus. Für mich ist wichtig, dass wir verstehen auch, dass hinter emotionalen Essen, da gibt es 2 Schienen, wie sich das entwickelt. Das eine ist über Diäten und Zügelung und Kontrolle. Und viele haben das schon mit 8 Jahren kennengelernt oder früher, manche erst später. Und die zweite Schiene sind Traumata in der Kindheit, Wunden, emotionale Vernachlässigung. Und das dürfen wir mitdenken, weil hinter so einem Essverhalten steht einfach eine Geschichte. Und die müssen wir uns anschauen.
Ja, schön. das freut mich wirklich so immer, wenn ich jemanden treffe, der auch diesen Zugang hat, weil das sind wir im Leli. Das haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen einen traumasensiblen Ansatz auch verfolgen und sind damit auch nicht nur auf wohlwollende Stimmen gestoßen, gell? So, ihr mit eurem Trauma, ständig ist überall Trauma und so, das soll es natürlich nicht sein. Und gleichzeitig, wie du sagst, für mich heißt es auch immer, wenn sich jemand so verhaltet und wenn jemand das Verhalten nicht ändern kann, obwohl er es will, dann hat es einen guten Grund. Und den dürfen wir irgendwie erforschen und versuchen, ihn zu verstehen und nicht gleich wieder mit der nächsten Bewertung belegen oder mit der Brechstange draufgehen und sagen, musste ich halt nur an den Ernährungsplan halten oder sowas.
Ich denke, dass wir auch differenzieren müssen, und ich glaube, das passiert oft, aber auch nicht, dass wir differenzieren müssen zwischen Trauma und posttraumatischer Belastungsstörung.
Ja, auf jeden Fall.
Und fast jeder Mensch hat traumatische Erlebnisse. Das muss ja nur, also nur unter Anführungszeichen, so wie du vorher gesagt hast, wenn ich da gemobbt werde am Schulhof, das ist traumatisch, das ist ganz, ganz schlimm.
Reicht.
Das reicht ja völlig aus, ja. Oder wenn ich immer allein gelassen werde zu Hause, weil die Eltern arbeiten müssen, warum auch immer, völlig egal. Oder wenn ich von meiner Lehrerin zusammengeschrien werde vor der ganzen Klasse und niemand springt für mich ein oder beschützt mich. Das sind ganz schlimme Situationen. Das muss jetzt nicht zu einer posttraumatischen Belastungsstörung sich auswachsen. Aber es sind traumatische Erlebnisse, die meine Sicherheit erschüttern, jetzt emotional vor allem auch, zum Teil vielleicht auch körperlich. Und wir haben die, und manchmal sind die einfach so tief, dass wir dann versuchen zu kompensieren, dieses Gefühl mit verschiedensten Dingen. Und ich glaube, das dürfen wir anerkennen, dass das so ist. Und insofern finde ich es total wichtig, dass wir das mehr in den Vordergrund rücken, ja. Also finde ich cool, dass ihr das macht.
Schön. Und ich finde es cool, dass du das machst. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden.
Ich glaube, es ist Zeit für deine Abschlussfrage, Nina.
Ich stelle immer am Schluss eine Frage. Ich hätte noch so viele andere Fragen, aber ich stelle jetzt trotzdem die Frage, weil die habe ich aus einem anderen Podcast entlehnt, weil ich sie irgendwie so eine schöne, noch einmal zusammenfassende Frage auch finde. Wenn du jetzt ganz viele Jahre in die Zukunft spulst und du hast ein wunderschönes, erfülltes Leben hinter dir, das zu Ende geht, ist der letzte Tag deines Lebens gekommen und eine Fee kommt zu dir und sagt, Cornelia, es ist jetzt alles gelöscht. Dein Podcast, dein Programm, alles ist gelöscht, auf null gestellt sozusagen. Aber du kriegst einen weißen Zettel und auf dem darfst du 3 Botschaften hinterlassen, von denen du gern hättest, dass die Menschen danach leben. Was wären diese 3 Botschaften?
Ich hätte gern, dass wir, vor allem Mädchen, aber auch Jungs, ich hätte gern, dass wir die erziehen in Form Selbstvertrauen und mit einem Mindset, wo sie in die Welt rausgehen und sich mit den Dingen beschäftigen, was sie erreichen wollen im Leben, ob das Reisen sind oder irgendwas anderes, völlig wurscht, aber wo der Fokus drauf liegt, I can do that und ich vertraue in mich und ich mache das so. Also das fände ich so schön, wenn wir uns nicht ständig mit Essen oder Körper beschäftigen, sondern mit dem. Die 2. Botschaft wäre, boah, das ist schwierig, lass uns doch Menschen einfach wertschätzen und respektieren, egal welchen Körper sie haben. Es ist doch völlig wurscht. Und also lass uns doch nicht den Wert von einer Person am Körper messen. Also das finde ich ganz schlimm. Und die 3. Botschaft wäre, können wir Frauen uns bitte gegenseitig unterstützen? Mhm. Ich fände das so schön, wenn wir uns supporten, wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns nach vorne pushen und wenn wir Frauen mit hochziehen, weißt du? Wenn man selber weiterkommt irgendwohin, weil ich glaube, wenn jede Frau sich zu wem anderen umdreht, egal ob jetzt Mann oder andere Frau, egal, oder andere Person umdreht und sagt, was die Person toll macht oder was ich an der bewundere oder was ich cool von der finde, dann wird sich die auch umdrehen und wird sich denken, hey, das hat sich cool angefühlt, lass das doch auch machen. Und wenn das alle machen, das wäre total schön.
Mhm.
Ja.
Das stimmt. Ja, danke,
vielen
dass
Dank.
Du dich da mit dem Thema so sichtbar machst und auch so eine Vorreiterrolle einnimmst. Das finde ich echt total beeindruckend und dass du dir jetzt Zeit für unseren Podcast genommen hast. Vielen Dank dafür.
Danke, es war voll das schöne Gespräch.
Danke auch.
Und danke
auch
für die schönen Abschlussworte.
Ach so, ja.
Das war echt fein. Gut auf den Punkt gebracht.
Ja, war es okay. Cool. Ja. Glück gehabt.
Schönen
Tag noch.
Danke euch
danke
auch.
Dir.
Vielen Dank.
Ciao.
Ich sag danke. Tschüss. Ciao.